Gemeinde und du, geht mutig voran. Am Ende meiner Predigt werde ich nochmal 9 mutige Leute vorstellen, aber das kommt dann am Schluss von meiner Predigt. Das möchte ich euch als Gemeinde mal ermutigen. Wem von euch hat schon mal den Mut gefehlt oder was Neues zu beginnen? Ich glaube, wir kennen alle die Situation. Wer mich kennt, weiß, dass ich durch ein Erlebnis in meiner Kindheit bin ich Hunden nicht sehr zugewandt. Früher bin ich je nachdem auch auf die andere Straßenseite gewechselt. Das mache ich heute eher seltener, aber ich habe noch sehr viel Respekt vor Hunden, weil ich weiß, Problem ist nicht der Hund, sondern derjenige, der an der anderen Seite der Leine zieht. Weit herausfordernder für mich in meinem Leben war aber meine Menschenfurcht zu überwinden. Vor Leuten zu stehen, etwas zu sagen oder zu unterrichten oder gar zu predigen, das war für mich undenkbar. In dem Kontext, wo ich groß geworden bin, hat man mir gesagt, das können alle, nur wir nicht. Und das prägt dich dann. Ich bin meinem früheren Chef dankbar, der mich immer gefördert hat. Ich bin meinen früheren Pastorenkollegen, die vorher an meiner Seite oder die meine Hirten waren, die mich unterstützt haben, die mich sehr ermutigt haben. Ich bin froh über einen Arbeitskollegen, der mir gesagt hat, Herr Thomas, wenn du nicht predigst, wer dann? Und ich habe gedacht, was erzählt er? Das können alle Menschen besser, nur ich nicht. Und da gab es so ein Schlüsselerlebnis in Bulgarien auf einer Missionsreise, über das möchte ich jetzt nicht so sagen. Aber ich möchte nur sagen, wenn Gott in unser Leben kommt, wenn Gott uns verändert, dann muss die Furcht weichen, weil die Liebe größer ist wie jede Furcht. Und ich weiß, dass wir alle hier und da mit Unsicherheit und fehlendem Mut zu kämpfen haben. Unsere Nachbarin, die hatte eine Spinnenphobie. Und immer wenn eine große Spinne an ihrer Wand gekrabbelt ist, hat sie bei uns geklingelt. Und mein Papa, der überhaupt keine Angst vor Spinnen hat, der ist halt rübergegangen, hat sie von der Wand gepflückt und dann war alles wieder gut. Ich hatte eine Arbeitskollegin, die ist fast aus dem Fenster gesprungen, wenn eine Spinne irgendwo im Raum war. Wir sehen, das ist da haben viele Menschen zu kämpfen. Aber Gottes Ziel ist auch heute Morgen, uns zu mutigen Menschen zu machen. So wie es auch die ersten Christen waren. Wir wissen, dass an Pfingsten, als der Heilige Geist in ihr Leben gekommen ist, deshalb singen wir auch so gerne die Chorus, sei willkommen, Heiliger Geist. Da ist der Heilige Geist in das Leben von diesen gläubigen Menschen gekommen und das Evangelium hat sich in rasender Geschwindigkeit ausgebreitet. Und Jesus hat ihnen versprochen, wenn der Heilige Geist auf euer Leben fällt, dann werdet ihr mutig sein, dann werdet ihr befähigt sein, das Evangelium zu verkündigen. Und der Aufbruch war ja sehr gewaltig. Allein nach der Pfingstpredigt bekehrten sich 3000 Menschen. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann fehlt uns in der Gemeinde so diese Dimension. Aber das war ja erst der Anfang. Durch den Dienst von den Aposteln wurden Menschen geheilt. Da gibt es eine Geschichte. Petrus und Johannes waren wieder mal unterwegs zum Tempel. Dann haben sie einen gelähmten Mann gesehen und durch ihren Dienst wurde er dann gesund. Was passierte dann? Dieser Bettler hat natürlich Gott sei Dank gelobt und gejubelt für das Wunder, das an ihm passiert war. Die Leute, die im Tempel unterwegs waren, die kannten ihn, die wussten, dass er von Kind auf gelähmt war. Und dann sind sie diesem gelähmten Bettler nachgefolgt, der wiederum Johannes und Petrus gefolgt ist. Die sind zu der Halle, die Halle Salomos heißt diese Halle im Tempel. Und Petrus hat dann wieder diese Gelegenheit genutzt und sprach zu den Leuten und hat das Evangelium verkündigt. Und dann lesen wir weiter in der Apostelgeschichte, das ist die erste Bibelstelle, die wir miteinander angucken, in Apostelgeschichte 4,4. Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Also ihr könnt vom 3- bis 4-fachen ausgehen. Das ist mal ein Gemeindewachstum. Das kann man zu Recht Erweckung nennen. Also innerhalb von wenigen Tagen kamen sehr viele Menschen zum Glauben. Und dieses Wachstum passte der geistlichen Führung, also den religiösen Menschen nicht. Und die haben einfach gedacht, wenn wir Jesus ans Kreuz hängen, wenn der gestorben ist, dann hat es mit dieser Bewegung ein Ende. Und darüber waren sie sehr verärgert. In Apostelgeschichte 4 können wir dann noch lesen, sie ließen die beiden, also Petrus und Johannes, festnehmen. Und da es schon Abend war, sperrten sie sie bis zum Morgen ein. Also, nach diesem Geschehen sind die einfach verhaftet worden und waren über Nacht im Gefängnis. Das war der erste gewaltsame Angriff auf die Christen nach der Hinrichtung von Jesus. Und so müssen wir einfach verstehen, dass manchmal Erweckung, wachsende Gemeinde, Hand in Hand mit Verfolgung geht. Aber Jesus hatte ja die Jünger auf die Situation vorbereitet. Und im Leben von diesen Jüngern hat sich das sehr schnell erfüllt. Ich möchte jetzt einen längeren Abschnitt aus der Bibel lesen, in Apostelgeschichte 7, die Verse 7 bis 13. Die beiden Jünger wurden hereingeführt und gefragt, mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führenden Männer, ihr Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Denn Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Menschen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus gehört hatten. Soweit mal der Text aus dem Wort Gottes. Und eigentlich würde man ja meinen, wenn da jemand gelähmt ist, stellt euch vor, da ist jemand von Kind auf gelähmt, da kommt jemand, betet mit ihm und er wird gesund. Und die Menschen, die sich eigentlich mit dem Wort Gottes auskennen sollten, die waren böse drüber, die haben sich nicht gefreut. Weil die Jünger nicht in ihr religiöses Denken gepasst hat. Und dass der Gelähmte gesund worden ist, das war ja offensichtlich, weil man hatte ihn ja gekannt. Und die Idee oder der Gedanke von diesen Pharisäern war und von diesen religiösen Führern, sie wollten nicht, dass diese Bewegung wächst. Das war wie so eine Bedrohung für sie. Wir lesen in Apostelgeschichte 4,12 nochmal. Und Petrus antwortete, und das ist jetzt der Punkt, um den es mir geht, antwortete voll Heiligen Geistes. Also er hatte diesen Mut, weil sein Herz erfüllt war vom Heiligen Geist. Und wir alle kennen diese Situation, dass wir die Fülle vom Heiligen Geist brauchen, dass wir Kraft von oben brauchen, um die Dinge zu tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Gerade in unserer Gesellschaft vielleicht umso mehr. Und sie verwunderten sich, wie Petrus und Johannes, die ja eigentlich Ungelehrte waren. Sie haben das Wort Gottes studiert, sie konnten es auswendig. Da stehen so ein paar Fischer und erzählen ihnen, was Jesus machen kann und hatten Vollmacht und Autorität im Namen des Herrn. Die waren verwundert, wie die so sprechen konnten. Und sie konnten ja die beiden nicht im Gefängnis lassen und auch nicht bestrafen, denn der Druck vom Volk war zu groß. Ich meine, wie hätten sie es erklären können? Sie schicken die in den Knast, weil sie jemanden geheilt haben. Weil die etwas Gutes getan haben. Denn dass der Mann seit 40 Jahren gelähmt war, das war offensichtlich. Und das hat die Menschen beeindruckt, das hat das Volk beeindruckt. Und sie würden das echt nicht verstehen, wenn denen etwas passieren würden. Und so blieb ihnen nichts anderes übrig, als die beiden zu bedrohen. In Vers 18 können wir lesen, also riefen sie die Apostel wieder herein und untersagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Das war mal die Aussage von der religiösen Führung. Und das gefällt mir jetzt sehr stark. Das hat Petrus und Johannes nicht beeindruckt. Die haben sich nicht einschüchtern lassen. Selbstbewusst und sehr mutig haben sie denn das gesagt, was wir lesen in Vers 20. Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Wichtige Aussage. Was wir gesehen und gehört haben. Das war ihre Glaubensüberzeugung. Die Frage ist immer, was sind unsere Glaubensüberzeugungen? Und trotz dieser Aussage, trotz des Verbots, das die religiöse Führung da ausgesprochen hat, mussten sie sie gehen lassen. Und dann sind Petrus und Johannes, was haben sie gemacht? Und das freut mich auch, ich bin ja ein Gemeindekind, die gingen zu ihrer Gemeinde und haben erzählt, was passiert ist. Ich habe mir dann die Frage gestellt, was ist denn das Problem von Einschüchterung? Das ist der erste Gedanke heute Morgen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Also Petrus und Johannes waren diesem gelähmten Mann im Tempel begegnet. Dann haben sie einen Impuls vom Heiligen Geist bekommen, dass dieser Mann wieder gehen könnte, was ja auch eingetreten ist. Und anschließend haben sie auch das Evangelium verkündet. Von Jesus, dem Auferstandenen. Und dann gab es verschiedene Gruppen, die hatten keine Freude dran, dass sie das Evangelium verkündigt haben. Da waren die religiöse Gruppe, da waren die Römer, da war der Hauptmann der Tempelwache und die wollten die Botschaft von Jesus stoppen. Deshalb kamen sie ins Gefängnis, Petrus und Johannes, wurden bedroht, von Jesus zu sprechen. Das habe ich ja schon erwähnt. Ich habe mir dann die Frage gestellt, gibt es Situationen, wo ich mich habe einschüchtern lassen? Warum können und lassen wir uns überhaupt einschüchtern? Das wäre der zweite Punkt da. Ich glaube, weil es uns allen so geht, wir lieben keine Konflikte. Darf ich mal fragen, wer liebt Konflikte? Wir sind ja alle so harmoniebedürftig, oder so. Ja, muss mich gut fühlen, keinen Stress haben. Wir wünschen uns doch alle, dass wir akzeptiert werden, dass wir respektiert werden und im besten Fall auch geliebt werden, weil wir Konsequenzen fürchten. Das muss ja nicht gleich der Tod oder das Gefängnis sein, wie das ja manche später erlebt haben. Aber wer mutig zu seiner Meinung steht, erlebt immer eine Beurteilung. Auch ich muss mich heute Morgen dem stellen, dass ihr meine Predigt beurteilt. Die kann positiv ausfallen. Die kann negativ ausfallen oder neutral. Aber ihr beurteilt Dinge. Wir werden beurteilt. Aber was passiert denn, wenn wir ohne Mut leben, wenn wir eingeschüchtert leben? Dann geht man plötzlich auf Nummer sicher. Man geht keine Risiken ein. Man wird passiv. Und wir verändern dann nichts mehr. Ich möchte etwas zitieren, was der Martin Luther gesagt hat und das mir sehr gut gefallen hat. Deshalb möchte ich es zitieren. Er hat gesagt, Furcht ist nichts Gutes. Darum muss man frei und mutig in allen Dingen sein und feststehen. Wir gehen an wunderbaren Dingen vorbei und verpassen es, Gottes Plan für unser Leben zu finden. Das ist die Aussage von Reformator Martin Luther. Und was wir auch wissen, und den Satz haben wir sicher auch schon öfters mal gehört, Mut ist nicht die Abwesenheit von Furcht, sondern das Überwinden davon. Auch nochmal auf mein Leben projiziert, nicht auf die andere Straßenseite zu gehen, wenn ein Hund vorbeikommt. So ganz banal. Und der wichtige Punkt ist, wie kann ich Einschüchterung in meinem Leben entmachten, dass sie keine Macht mehr hat. Ihr wisst alle, Furcht lähmt. Wenn nicht, möchte ich euch an eure Schulzeit erinnern. Ich weiß, ihr seid alles Musterschüler gewesen, ihr seid in allen Fächern super gewesen, überhaupt kein Problem. Aber ich fand es immer sehr anstrengend, wenn dich ein Lehrer in einem Fach an die Tafel geholt hat, wo du nicht so viel Ahnung hattest. Und wenn es dann kam so, Thomas, und du zuckst schon zusammen und dann wusstest du nicht mal mehr, was 2 mal 2 ist. Ich bin ja noch in der Schulzeit groß geworden, da war hier so die Rechentabelle, da war dann die 2-Reihe, da musstest du dann hinstehen und vor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Das musst du, wenn du das konntest, dann durfst du wieder hinsetzen, hast vielleicht noch einen guten Eintrag gekriegt. Aber wenn du es nicht konntest, dann hast du das nicht auf die Reihe bekommen. Also Furcht lähmt. Und was hier in dieser Geschichte, in der Apostelgeschichte, und da möchte ich jetzt einen Bezug aufnehmen, Petrus und Johannes hatten diesen Mut. Und als sie zur Gemeinde zurückkamen, haben sie Folgendes verstanden. Wir können das nicht selber machen. Und das Großartige an der Geschichte, und das beeindruckt mich sehr, das berührt mein Leben wirklich sehr. Als sie in der Gemeinde waren und das erzählt haben und sie angefangen haben zu beten, haben sie Folgendes gemacht. Sie haben für Mut gebetet und nicht, dass die Verfolgung aufhört. Ich bin mal so tief in mich reingegangen. Ich habe gesagt, ja, lieber Heiland, du weißt, da draußen sind alle so böse und die meinen es nicht gut mit mir, kannst du die nicht mal wegnehmen und Verfolgung ist auch ganz uncool. Wir sind doch fürs Evangelium unterwegs. Und die sagen, egal wie die äußeren Umstände sind, Herr, wir brauchen Mut. Mut kann man nicht einfach machen. Also wenn ich Angst habe, kann ich zwar 5-mal sagen, ich habe keine Angst. Das ist auch eine gute Proklamation. Aber ich brauche die Hilfe vom Heiligen Geist. Ich brauche die Hilfe von Gott. Mut kommt auch nicht über Nacht oder über ein Erlebnis. Warum hatten die Apostel jetzt diesen Mut? Warum nahmen sie die Gemeinde mit hinein, dass die Gemeinde auch Mut hat? Der erste Schritt, den sie gemacht haben, sie haben sich an Gott gewendet. Als die Gemeinde gehört hat, was im Tempel passiert ist, was vor dem Hohen Rat passiert ist, war für die klar, was zu tun ist. Wir wenden uns an Gott. Die haben nicht diskutiert. Sie waren sich einig. In dieser Situation kann nur einer helfen und das ist Gott. Und auch sie in dieser schwierigen Situation führen. Und dann haben sie mit lauter Stimme gebetet. Also wer nicht weiß, wie laut Beten funktioniert, der darf mal mittwochs vorbeikommen und unseren rumänischen Geschwistern zuhören, wie sie beten. Also ich war letzten Mittwoch in meinem Büro, weil ich noch was zu tun hatte und die haben im Nebenraum gebetet. Ich habe dann auch einen Anruf oder von meinem Nachbarn gekriegt, ob es nicht ein bisschen leiser ging und ob sie das Fenster nicht zulassen könnten, wenn sie schon so laut beten. Die rufen zu Gott, da passiert was. Das beeindruckt mich sehr. Also ich habe denken die liebe Heiland ist schwerhörig, aber das ist ja sicher nicht. Aber so ihre Intention, mit der sie beten, das finde ich echt faszinierend. Und das hat die erste Gemeinde auch gemacht. Sie haben laut gebetet und haben gesagt, Gott, wir vertrauen dir ganz und gar. Und dieses Gebet war sicher auch ein Ausdruck von ihrer Hingabe und ihrer Abhängigkeit von Gott. Sie wussten, sie sind abhängig von Gott. Und eigentlich könnte man denken, ist ja selbstverständlich, dass man, wenn man ein Anliegen hat, zu Gott geht. Das erwarten wir doch gar nicht anders. Aber vielleicht ist auch an der Stelle mal Zeit zu überlegen, wie verhalte ich mich in schwierigen Situationen? An wen wende ich mich? Komme ich immer zuerst mit meiner Not zu Gott? Ist mein Gott ein Zufluchtsort? Ein weiterer Gedanke. Sie waren mutig, weil sie eine tiefe Erkenntnis von Jesus hatten. Sie kannten Jesus. Also im Text fällt ja auf, mit welcher Überzeugung diese beiden über ihren Glauben gesprochen haben, über das Evangelium gesprochen haben. Mit welcher Furchtlosigkeit sie zum Evangelium standen. Sie wussten, die Leute, die Jesus ans Kreuz hängen, die können auch uns was machen. Die Macht hatten die. Aber das Geheimnis von ihnen war, Jesus zu kennen. Sie hatten ja Zeit, 3 Jahre mit Jesus verbracht und gesehen, wie er trotz Leid, wie trotz Verfolgung, trotz Folter, trotz Momenten der Verzweiflung den Willen des Vaters getan hat. Und sie hatten zwei gewaltige Dinge erlebt. Einmal, Jesus ist von den Toten auferstanden und zwar leiblich. Sie wussten, der Tod hat nicht das letzte Wort. Und das Zweite, sie wurden erfüllt mit Heiligem Geist. Oder denkt an unseren Lobpreisleiter, an unseren Anbetungsleiter, den König David im Alten Testament. Seine Psalmen sind ja so voller Lobpreis und so voller Anbetung. Auch der hatte mit Ängsten zu kämpfen. Aber auch er hat täglich Zeit mit Gott verbracht und hat Gott angebetet. Und wir wissen von ihm, sein Herz war ungeteilt Gott hingegeben. Und deshalb hat er auch, als es um die Ehre Gottes ging, den Mut, den sonst niemand hatte. Er, der kleine Hirtenjunge, hat den Riesen David, den Riesen Goliath besiegt. Und diesen Mut und diese Reife entwickeln wir in der Jüngerschaft, wenn wir Jesus konsequent nachfolgen. Das ist ja auch ein Missionsbefehl. Wir sollen nicht nur uns bekehren, sondern wir sollen Jesus nachfolgen. Wir sollen seine Jünger sein. Wir sollen mit ihm leben und mit ihm auch unterwegs sein. Wenn wir Jesus konsequent nachfolgen, gelangen wir zur geistlichen Reife. Und es gibt keine Abkürzung für diesen Mut, den nur Gott geben kann. Du musst Jesus kennen. Und vor allen Dingen ihn immer besser kennenlernen. Zeit mit ihm zu verbringen und auch mit dem Wort Gottes Zeit zu verbringen. Weil ihr im Wort Gottes lesen, wer Gott ist. Und ich möchte sehr ermutigen, Gott anzubeten, Lobpreis zu machen, zu beten, in Fürbitte einzutreten und vor allen Dingen sein Wort zu lesen. Ich bin ein Freund vom Wort Gottes. Ich bin ein Freund von der Bibellese. Und das erschreckt mich immer, wenn Leute sich im Wort Gottes nicht auskennen. Denn wer macht frei? Die Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist Jesus und die Wahrheit ist sein Wort. Mit Christus verbunden zu sein und diese Verbundenheit zu pflegen und auch zu haben im Alltag, lernen wir, dass wir lernen im Alltag, zu ihm zu folgen und auch zu gehorchen. Wer Gott fürchtet, kann die Menschenfurcht ablegen. Nochmal ein Zitat von Martin Luther. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Solche Zuversicht macht fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott hin. Ein weiterer Gedanke, was die Gemeinde gemacht hat. Sie haben Gott angebetet und proklamierten seine Größe. Und sie haben nicht zuerst ihre Not Gott gebracht, was ja auch nicht falsch wäre und was ja auch vielleicht auch logisch wäre, sondern sie haben Gott zuerst gesagt, wie groß und mächtig er ist. Und sie haben ihm auch gesagt, warum sie sich an ihn wenden. Warum? Weil ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Wir zitieren das ja auch gerne. Dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Der Punkt ist, glauben wir das? Aus tiefstem Herzen. Und sie haben Gott ihre Überzeugung bekannt. Also wenn jemand in dieser Not helfen kann, dann doch Gott. Wer sonst als der große Herrscher von Himmel und Erde, der das ganze Universum geschaffen hat und betet ihn deshalb an. Und was man daraus auch lernen kann, egal ob ich jetzt furchtsam bin oder nicht, oder ob wir sogar mit unsichtbaren Mächten zu kämpfen haben, der Sieg über diese Dinge kommt aus der richtigen Perspektive. Wir lesen in Apostelgeschichte 4,25. Du bist es auch, der durch unseren Vater David deinen Diener geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Also sie bekennen, die Macht, die Allmacht und die Herrschaft hat Gott. Also sie haben sich in der Situation, in dieser Phase auf Gott besonnen. Und es macht einen Unterschied, ob ich denke, dass ich ein Produkt des Zufalls bin oder ob ich weiß, dass Gott mich geplant und geschaffen hat und man durch Christus mit Gott in Ewigkeit verbunden ist. Und dann zitieren sie Gottes Wort und sagen eigentlich Gott nochmal, dass es keine Macht, keine Autorität gibt, die größer ist als er. Also die Gemeinde traut Gott wirklich alles zu. Sie sehen die uneingeschränkten Möglichkeiten, die Gott hat, die Gott in seiner Allmacht hat. Und sie haben erfahren, dass durch die Hände der Apostel Wunder geschehen sind und Zeichen. Und sie haben alles von Gott erwartet und Gott vertraut. Und wir als Gemeinde sind doch auch auf Wunder angewiesen. Wir sind auf das Wunder angewiesen, dass sich Menschen zum Glauben an Jesus Christus bekehren. Wir sind angewiesen auf das Wunder, dass Menschen zu Jesus finden. Wir sind angewiesen auf das Wunder, dass unsere Vision Hände und Füße bekommt, dass Menschen Gott kennenlernen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Berufung kennenlernen und dass sie einen Unterschied machen dort, wo sie leben. Das brauchen wir immer wieder. Und vor allen Dingen brauchen wir auch das Wunder, dass Menschen in unserer Mitte geheilt werden. Wir trauen Gott es zu, er kann das. Einer meiner Lieblingsstellen steht ja in Philipper 2, 10 bis 11. Und da steht, von dem Namen Jesu Christi, sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und worum mir diese Bibelstelle so gut gefällt, alles auf dieser Welt hat einen Namen. Deine Furcht hat einen Namen. Deine Ängste haben einen Namen. Und unter dem Namen Jesu müssen sich alle beugen, auch deine Furcht und auch deine Angst. Ich möchte euch noch zwei starke Bibelstellen zum Thema Mut zeigen und mitgeben. Die kennt ihr alle. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Psalm 56, 4 und 5 steht, doch wenn ich Angst habe, vertraue ich dir. Also David bekennt hier seine, du Herr, es stimmt, ich habe Angst. Und dennoch vertraue ich dir. Gott, ich preise dein Wort und vertraue auf dich. Also David hat die Zusagen Gottes gekannt und hat ihm vertraut. Warum? Dann stell dir die Frage, weil ich dich kenne, warum sollte ich mich fürchten? Warum? Was können mir Menschen anhaben? Ich finde die Aussage genial. Also er bekennt, ich habe manchmal Angst. Ich bin ja der starke, große König, aber was ich weiß, du hast alle Macht und ich vertraue dir. Und warum sollte ich mich fürchten? Was können Menschen mir denn anhaben? Und ich möchte langsam zum Ende meiner Predigt kommen. Dritter Gedanke, was wir auch immer wieder erwarten, dass wir erwarten, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. So dass Pfingst nicht nur ein einmaliges Erlebnis ist, sondern dass wir echt erwarten, dass Gott uns immer erfüllt. Ich glaube auch, wir sehen in Vers 8, in Apostelgeschichte 4, 8. Vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort. Also denn da kommen die führenden Führer des Volkes, Ratgeber, könnt es nachlesen. Ich weiß nicht, ob der Petrus da besondere Gefühle hatte, vielleicht hat er sogar Angst gehabt. Aber die Kraft des Heiligen Geistes in ihm war stärker und durch diese Kraft konnte der Petrus seine Angst überwinden. Und die Gemeinde nahm ihre Leute mit ins Gebet, damit sie denselben Mut bekommen. Also Petrus und Johannes haben nicht gebetet, dass nur sie Mut bekommen, sondern sie haben erwartet, dass die ganze Gemeinde Mut bekommt. Und wir lesen dann in Vers 31, das ist der letzte Bibelvers heute Morgen, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Also es kann passieren, wenn der Heilige Geist fällt, dass es laut wird. Also wir suchen aber nicht das Laute, sondern wir suchen die Fülle vom Heiligen Geist. Um das geht's. Ihr wisst ja, ich bin ja eher so ein, vom Typ her eher so ein ruhiger, so ein, jo, aber ich weiß, wenn der Heilige Geist fällt, ich weiß nicht, hätten wir Angst, wenn hier die Erde bebt und würden wir überlegen, dann gehen auch noch die armen Fliesen kaputt und das Gebäude wackelt und Risse gibt es oder was auch immer. Aber dass wir heute Morgen auch die Erwartung haben, dass Gott uns neu füllt mit Mut, das ist so mein Gebet für uns als Gemeinde, für dich und für mich. Also dieses Pflegen der Beziehung zu Gott fängt nicht am Sonntag an, sondern am Montag. Das Reden mit dem Heiligen Geist, die Bitte, dass er uns Mut schenkt, das sind alles Dinge, die dein Level an Mut auf ein nächstes Niveau bringen. Machen wir es doch wie die ersten Christen. Beten wir darum, dass er uns die Freiheit und den Mut schenkt, dass wir das Evangelium weitersagen. Mut für unsere Lebenssituation. Ich weiß auch nicht, wo drinnen du steckst, aber Gott weiß es. Mut für deine Lebenssituation. Und Mut für uns als Gemeinde. Wir als Gemeinde sind, stehen vor Herausforderungen. Wir leben in einer, so würde ich sagen, darf ich so sagen, in einer nachchristlichen Zeit, wo so viele Werte, die uns wichtig sind, wenn man sagt, du bist hinter Mond zu Hause oder keine Ahnung, oder du bist, ja, schräg drauf oder wie auch immer. Und ich glaube, wir brauchen in dieser Zeit den Mut und die Kraft vom Heiligen Geist, dass wir zu unserem Glauben stehen. Wir brauchen Mut für uns selber, für unsere Gemeinde. Und dazu möchte ich euch einladen. Lasst uns bitte aufstehen. Wir wollen unseren Gott noch einladen in unser Leben. Und wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, dann lade ihn doch ein, in dein Herz zu kommen. Also ich möchte heute Morgen nicht fragen, wer noch nie Furcht gehabt hat, aber wenn es eine konkrete Furcht gibt, die du im Moment hast, dann zeig doch mal an, indem du deine Hand streckst und ja, danke, ich sehe die Hand. Danke, ich sehe auch die Hand. Okay, danke, auch die Hand habe ich gesehen. Lieber Heiland, ich möchte dich bitten, dass du unser Leben beschenkst mit Kraft und Mut und wir brauchen neu die Fülle vom Heiligen Geist. Herr, du siehst die Geschwister, die ihre Hände gehoben haben, du siehst ihre Lebenssituation. Ich danke dir, dass du in ihr Leben hineinkommst und sie segnest mit Mut und Kraft und Stärke, dass du ihnen die Fülle des Heiligen Geistes gibst und dass sie dich suchen, dass sie ein tiefes Verständnis von deiner Güte und deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit bekommen, dass du sie neu beschenkst mit Mut. Herr, ich möchte auch für jeden hier in der Gemeinde bitten, dass du uns mutig machst, für unseren Glauben einzutreten. Dass du uns mutig machst, für dich einzustehen. Du siehst, welche Situationen wir haben. Du siehst, in welcher Lebenslage wir sind. Ich danke dir, dass du uns da mutig machst. Und Herr, wir bekennen heute, du bist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. An dich wenden wir uns, dass du uns deine Kraft, deine Liebe, deine Güte und deine Barmherzigkeit gibst. Danke für deine Hilfe. Und ich danke dir, Jesus, dass du in deinem Wort verheißt hast, dass ich unter deinem Namen alles beugen muss. Auch heute Morgen muss ich Furcht beugen unter deinem Namen. Angst beugen, Mutlosigkeit, Einsamkeit, Krankheit. Ich danke dir, Jesus, dass du der allmächtige Gott bist. Und ich preise dich für deine Ehre und für deine Güte und für deine Liebe. Und danke, dass wir, so wie es der Martin Luther gesagt hat, dass wir voller Freude dir nachfolgen dürfen. Ich danke dir für die Liebe, die du für uns hast. Und danke, dass du das groß machst in unser aller Leben an diesem Morgen.